Heute zu Gast bei Behind the Sea Gertrud Kolb. Gertrud ist Chief Technology Officer bei der Scout24-Gruppe, einem der spannendsten Tech-Player Deutschlands, wie ich finde. Scout24 ist vor kurzem in den DAX aufgestiegen. Das ist ein Meilenstein, der das Unternehmen nun offiziell in die Riege der 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands katapultiert. Was diesen Aufstieg besonders macht, ist, dass Scout24 mit rund 1200 Mitarbeitenden, was die Belegschaft angeht, ja nun ein relativ kleines Unternehmen ist. Der Online-Marktplatz ImmoScout24 erreicht rund 19 Millionen Menschen monatlich und Gertrud, ja, als CTO ist sie natürlich zuständig für technologische Vision, künstliche Intelligenz, Datenstrategie, Systemarchitektur, wie sie das alles unter einen Hut bringt, wie ihr Alltag aussieht und wie sie überhaupt mal Chief Technology Officer bei Scout24 geworden ist. Das erfahrt ihr alles jetzt im Podcast. Ich bin Franz Kubilum und das ist der Behind the Sea Podcast mit Gertrud Kolb. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Gertrud, willkommen im Podcast.
Danke, Franz. Schön, dass ich da bin.
Ja, und schön, dass ich hier da bin. Ich bin ja heute zu Gast bei euch und es ist endlich wieder eine CTO-Episode. Ich wette, dass ich nicht der Einzige bin, der darauf hingefiebert hat. Stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Sehr gerne. Ich bin Gertrud Kolb. Ich bin CTO bei der Scout24 seit September 2024, also jetzt seit einem Jahr und ein paar Monaten. Und ja, ich verantworte die Technik und die technische Strategie der gesamten Gruppe. Man kennt Scout24, weil wir das Immobilienportal ImmoScout24 betreiben. Es ist nicht mehr Autoscout24, viele Leute haben das immer noch so im Kopf. Wir konzentrieren uns wirklich auf Property, auf Real Estate und betreiben da die Nummer 1 in Deutschland.
Sehr cool. Das ist jetzt aber natürlich eine Brand, die Leute wahrscheinlich auch schon mal gehört haben oder wie man schon mal in Kontakt gekommen ist. Aber kannst du mal ganz kurz erklären, wie man mit euch denn wahrscheinlich als ein, ja, jetzt nicht ein Kunde von euch, sondern ein Nutzer von euch in Kontakt kommt mit euch? Wie sieht das aus?
Genau, also erstmal, wie du schon sagst, die Brand, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben eine sehr, sehr große Reputation. Jeder in Deutschland kennt ImmoScout24. Das ist eine ganz, ganz tolle Marke. Und natürlich identifiziert man sich als erstes mit dem Suchenden. Jeder hat schon mal nach einer Wohnung, nach einem Haus gesucht. Wie will ich leben? Wie viel Budget habe ich? Wo will ich leben? Und wenn man sucht, dann kommt man auf unsere Plattform, gibt Kriterien ein und muss auch vielleicht erstmal überlegen, was man möchte, wie teuer es sein darf und sucht eben über unsere Plattform. Das ist das eine Kundensegment, was jeder irgendwie kennt. Aber natürlich ein anderes ganz wichtiges Kundensegment, das ist der Professional-Bereich. Das sind die Makler, Wohnungsgesellschaften, also im B2B-Bereich, dass diese Makler eben unsere Plattform nutzen können, um ihre Objekte bei uns auf die Plattform zu stellen und eben eine hohe Reichweite über unsere Plattform zu bekommen. Und im privaten Bereich haben wir, das wird manchmal ein bisschen vergessen, wir haben natürlich auch Leute, die privat ein Haus oder eine Wohnung vermieten oder verkaufen. Hast du von deiner Oma ein Haus geerbt und willst es verkaufen als Privatperson, dann kannst du das natürlich über unsere Plattform machen.
Muss man sich schon immer mal kurz auch innehalten, dass man jetzt wirklich, also man ist als Suchender ja auch auf eurer Plattform und kann einfach starten zu suchen, jetzt nicht mehr in jedes Haus reingehen muss wie früher, bevor es solche Technologie gab. Und man kann wirklich im Internet einfach verschiedene Immobilien, die ja jetzt anders als zum Beispiel Wertpapiere, nicht in Form von, sage ich mal, Papier hinterlegt sind, sondern man kann die sich richtig anschauen, man kann theoretisch eigentlich auch fast schon reingehen. Das sind so Sachen, die vergisst man dann auch irgendwann mal wertzuschätzen, dass das mittlerweile möglich ist in der Technik, ne?
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema für uns. Also was ist technisch möglich, dass ich eben ganz viel erfahre über das Objekt? Ja, ob das jetzt ein gutes Video ist, natürlich sind Bilder das Wichtigste. Die ganze Information um das Objekt herum, wo wir bieten mit ganz vielen Daten Zusatzinformationen. Das ist eben nicht nur der Preis oder die Adresse, sondern was ist das für eine Nachbarschaft? Wie ist es energietechnisch, das Haus? Was vielleicht auch mit Wertsteigerung? Also es gibt ganz viele Zusatzinformationen, die wir drumherum bieten und die wir natürlich in einer sehr guten Art und Weise darstellen wollen, dass man möglichst einen guten ersten Eindruck bekommt und viel erfährt über dieses Objekt. Trotzdem bleibt es natürlich am Ende, weil es ja auch eine Lebensentscheidung ist, oft gerade wenn man sich ein Haus kauft, möchte ich natürlich dann mit dem Makler oder dann eben mit dem Hausverkäufer mir das Objekt persönlich ansehen. Aber bis es dazu kommt, möchte ich natürlich ganz viele Informationen haben, sehr gut aufbereitet. Und ich glaube, es spielt auch eine ganz große Rolle. Wir möchten die Leute auch inspirieren. Ja, es ist halt nicht nur, ich kaufe mir irgendwie ein paar Schuhe, sondern wie will ich leben? Und manchmal ist man sich vielleicht gar nicht so sicher, was man will. Oder es gibt blinde Flecken. Oder wenn ich in einem Viertel sage, das finde ich total toll, weil es mich atmosphärisch anspricht oder es ist familienfreundlich oder wie auch immer, dann gibt es vielleicht ganz andere Viertel, die mir auch gut gefallen würden, was ich vielleicht gar nicht so genau weiß. Das heißt, also wir helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, und wollen natürlich auch eine sehr, sehr gute User Experience bieten und natürlich auch eine große Auswahl. Ja, also wir sind die Nummer eins in Deutschland. Wir haben 20 Millionen User, die monatlich unsere Plattform besuchen. Und das ist nicht nur, welche Daten wir haben und wie wir es aufbereiten. Es spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, welchen Content wir haben. Wir haben sehr, sehr viel Content. Alle Objekte in Deutschland sollen bitte bei uns gelistet sein und gerne auch exklusiv. Also natürlich wollen wir Objekte anbieten, die sonst nicht angeboten werden.
Ja, ja. Vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen Einblick geben, wer sind dann eigentlich dann wirklich die Kunden von euch? Gibt ja da mehrere Seiten, hast du ja schon genannt, es gibt privat, es gibt Professional. Genau, fangen wir damit mal an. Wer sind denn eigentlich die Kunden von euch, die Kundengruppe?
Genau, also unser Businessmodell ist, wie ich schon sagte, im B2B-Bereich sind es die Makler. Das sind dann hauptsächlich Subscription-Modelle. Das macht eigentlich so 70-75% unseres Umsatzes aus. Also das ist unser großer Revenue-Treiber. Mhm. Aber wir haben auch im privaten Segment Abo-Modelle. Das heißt, wenn ich Suchende bin, kann ich Suchen Plus zum Beispiel abschließen, kriege dann Zusatzfunktionen, krieg einfach mehr Informationen als ein normaler Suchender. Das heißt, wir haben wirklich verschiedene Monetarisierungssäulen, sage ich mal. Oder auch PPA, das ist Price per Listing. Wenn ich also ein Objekt verkaufen oder vermieten will, dann kann ich eben sozusagen auch für ein Listing bezahlen.
Okay, verstanden. Du hast schon die User Experience angesprochen. Du bist ja auch im Tech-Bereich, deswegen ist das ja auch ein ganz wichtiger Teil. Kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen? Was waren denn vielleicht so die letzten Neuerungen oder was sind so die letzten Innovationen, die bei euch vielleicht irgendwie live geschaltet wurden, also die man jetzt auch schon sehen kann?
Ja, also wir haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich, ich würde fast sagen, so ein Feuerwerk an neuen Features geliefert. Und eine strategische Säule ist natürlich bei uns AI-driven UX. Mhm. Wie wir alle mit dem Internet agieren werden, ändert sich gerade fundamental. Und dadurch, dass wir jetzt mit natürlicher Sprache interagieren können, gibt es natürlich ganz viele neue Möglichkeiten. Und ich würde sagen, wir alle, jetzt nicht nur ImmoScout24, sind auch dabei herauszufinden, wie sieht denn so eine neue User Experience aus? Und dann gibt es immer so einen Mittelweg. Ich biete dem User etwas Neues an, aber er muss natürlich mitgehen. Und dieses Zwischen oder dieses Herausfinden, da sind wir gerade. Und das sehen wir halt sehr, sehr stark in unserem Kernfeature der Suche. Die Suche spielt natürlich eine Riesenrolle. Das ist der Einstiegspunkt. Die muss einfach und leicht und mächtig sein. Die muss irgendwie intuitiv sein. Und da haben wir eine AI-Search gelauncht, dass man halt im Suchschlitz kann ich jetzt über natürliche Sprache eingeben, was ich suche. Aber ich habe trotzdem immer noch die Möglichkeit zu filtern. Und diese Zwischenexperience, da probieren wir gerade rum, was macht am meisten Sinn, was schafft am meisten Wert, was ist überhaupt möglich. Und wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, naja, es ist nicht nur die Suche, wo das Sinn macht. sondern in der ganzen gesamten, auf der gesamten Plattform macht es doch Sinn, dass ich so eine Art, nennen wir es jetzt mal AI Real Estate Sparring Partner Assistant, you name it, habe. Den nennen wir Hey Immo. Den haben wir auch gelauncht. Der ist auf der Suchseite da. Der ist aber auch schon auf der Exposé oder auf der Suchergebnisliste da, auch in unserem sogenannten Property Hub. Also an verschiedenen Stellen der Plattform. Das heißt, ich habe die ganze Zeit so eine AI Assistance, die ich befragen kann, die natürlich auch mein Intent versteht, wo bin ich gerade auf der Plattform, was will ich, mir Prompt Suggestions macht. Und da sind wir gerade am herumexperimentieren, das weiter ausbauen. Es ist gelauncht, wir sind da ganz stolz drauf und es ist total aufregend und spannend, das zu entwickeln, weil das technologisch natürlich auch alles neu ist und sehr, sehr viele Dinge passieren, die Entwicklung unfassbar schnell sind. Aber da würde ich sagen, sind wir also total froh, dass wir so schnell rauskommen. Und das war übrigens auch für uns ein Riesenschritt. Ab wann ist die Qualität so gut, dass du rausgehst? Ja, wir haben im Laufe des letzten Jahres, wir waren ja kontinuierlich schon dran und haben immer gesagt, wir wollen jetzt raus, wir wollen lernen von den Usern. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass die Qualität gut ist, weil wir alle wissen, wie nervig es ist, mit so stupiden Chatbots zu sprechen, die man irgendwann vielleicht anschreit, weil es einfach total nervig ist. Das wollen wir natürlich nicht. Ja? Deswegen also, Hey Immo ist eine wichtige Sache. Aber wir haben auch, wir haben ja nicht nur unsere Plattform, wir haben auch CRM-Systeme, PropStack, die Makler benutzen. Da haben wir natürlich auch mit AI ganz viele Features gelauncht. Video-Generation, Hilfe beim Exposé-Text erstellen. Ganz tolles Feature ist der Floorplan. Ich kann jetzt mit einem Mobilgerät in eine Wohnung gehen und dann kann ich die Wohnung scannen und dann wird mir automatisiert ein Floorplan, also der Grundriss erstellt, der dann sozusagen auch noch so verifiziert ist, dass ich ihn auch notariell nutzen kann.
Das
heißt,
cool.
Genau, es sind so viele Features, so viele Ideen, es ist jetzt so viel möglich, wir sind so alle ganz positiv aufgeregt. Also hier passiert gerade unfassbar viel an der Front.
Ja, das finde ich echt spannend. Also ich fand immer so, in meiner eigenen Experience dachte ich mir manchmal so, da verkauft man ja Immobilien, die haben ja auch einen gewissen Preis. Ne? Die sind ja auch in einer gewissen Price-Range, wo man jetzt nicht unbedingt so Online-Shopping-Preise ist. Und dann sind manchmal Bilder drin, die halt, wo man denkt so, oh, die sind eigentlich voll schlimm. Theoretisch kann man ja auch in Zukunft mit dem Handy durchlaufen und so eine Wohnung einfach renovieren, oder? Oder zeigen, wie sie aussehen könnte?
Genau, das machen wir auch schon teilweise. Okay. Also wir haben jetzt so, das kannst du schon machen, dass du sagst, du hast ein Exposé, also du siehst dann Fotos und dann sagst du, oh, ich möchte mal so einen skandinavischen Stil ausprobieren. Und dann werden die Fotos so angepasst, die Bilder so angepasst, dass sozusagen der Stil angepasst wird. Wir können also Bilder schon optimieren, ja. Ist auch so, wenn jemand da Fotos macht, wo Menschen drauf sind, ja, dann müssen die bitte entfernt werden. Also wir können in der Bildoptimierung schon ganz viel machen und machen das auch schon gerade mit Möblierung oder wie wird es aussehen, wenn ich es renoviere. Also da machen wir schon sehr viel.
Mega interessant. Ich finde es immer spannend, wenn man sich dann nochmal zurückerinnert, wie wir es gerade versucht haben, auch wo man früher einfach noch nicht so online gucken konnte nach Immobilien. Wer weiß, wie das dann so in 5 bis 10 Jahren aussieht, ne? Wie dann auch plötzlich die Experience ist in dem ganzen Bereich.
Ja, das ist natürlich die große Frage. Also natürlich der technologische Fortschritt, ja, wir werden viel mehr automatisieren, es wird viel mehr möglich sein, aber trotzdem glaube ich, dieses, wenn ich ein Haus kaufe und das ist jetzt meine große Lebensentscheidung, das ist so der große Wurf, da glaube ich, spielt schon auch das Thema Vertrauen und der persönliche Kontakt eine große Rolle. Ja, deswegen glaube ich auch, wir haben oft die Diskussion gehabt, die Makler, was ist mit denen, können wir die digitalisieren? Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, das spielt weiterhin eine ganz große Rolle im persönlichen Miteinander. Aber auch zum Thema Vertrauen, das ist für uns auch ein Riesenthema. Gerade wenn wir jetzt auch über die großen Generative AI-Plattformen sprechen, wie ChatGPT, gibt es ja immer auch die Diskussionen, können die uns quasi das Wasser ablaufen, können wir gleich später noch ein bisschen drüber sprechen. Aber das heißt, unsere Marke, wir stehen für etwas, für Vertrauen, ja, wir bieten eine sichere Experience, auch wenn die Kontaktaufnahme stattfindet. Das heißt, dieses Thema Vertrauen IT-Sicherheit spielt für uns eine ganz große Rolle. Und da machen wir auch gerade ganz viel. Zum Beispiel arbeiten wir gerade an der ISO-Zertifizierung. Mhm. Also das ist ein Thema, was uns stark begleitet im Moment.
Ich habe das, glaube ich, auch schon mal oder so ähnliche Anekdote im Podcast erzählt, aber ich glaube auch, dass in Zukunft Vertrauen und dann doch irgendwie so der Mensch, der einem dann die Empfehlung gibt oder halt eine Trusted Brand, die einem die Empfehlung gibt, noch wichtiger wird, obwohl eigentlich die Transparenz höher wird, wo man sagen würde, naja, eigentlich weiß ja jeder jetzt, was gut ist. Ich könnte mir zum Beispiel, und die Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ja, eine Bachelorarbeit drüber schreiben lassen, wer der beste Zahnarzt in München ist, ja. Und trotzdem frage ich im Aufzug meine Nachbarin, wo sie zum Zahnarzt geht. Was jetzt auch nicht so eine qualifizierte, nicht mal eine qualifizierte Quelle unbedingt sein müsste. Also nichts gegen meine Nachbarin, aber ist ja gar kein, hat ja gar nicht irgendwie so, mit, ob die jetzt einen Zahnarzt empfehlen kann, weiß ich nicht. Und da gehe ich dann hin, weil sie mir die empfohlen hat sozusagen. Und ich glaube, dass das in Zukunft ja noch viel wichtiger wird, je mehr das Internet auch noch geflutet wird mit Informationen, mit Content, mit etc., dass man noch mehr nach vertrauensvollen Plätzen, Quellen, Personen sucht.
Genau. Das glaube ich auch, dass das große, das spielt jetzt schon eine Rolle, aber das wird eine immer größere Rolle spielen. Und Vertrauen, ja, wie gesagt, wir brauchen sehr, sehr guten Content. Ja, es muss Sinn ergeben, auf diese Plattform zu kommen. Dann brauche ich diese gute Experience, von der wir schon sprachen. Aber natürlich brauche ich auch akkurate Ergebnisse. Und wenn wir im Immobilienbereich sind, spielt natürlich eine ganz große Rolle der Wert einer Immobilie. Mhm. Und da haben wir in den letzten Jahren Akquisitionen in diesem Bereich getätigt. Wir haben Sprengner da zum Beispiel gekauft, die in diesem Bereich tätig sind. Das heißt, wir haben wirklich unique Daten über Immobilienwerte und Wertentwicklung. Und das spielt natürlich eine Riesenrolle, wenn ich selbst kaufen will oder wenn ich investieren will, wenn ich vielleicht auch als, irgendwas bauen will an einem bestimmten Ort, muss ich natürlich wissen, macht das jetzt Sinn? Wie ist die Wertentwicklung? Wie ist der Wert einer Immobilie. Und hier haben wir eben diese Daten, die wir eben jetzt in Produkten auch verbauen können. Und ich glaube, das spielt eben im Vertrauen eben auch eine gute Rolle. Du musst halt liefern. Du musst halt gute, akkurate Ergebnisse liefern.
Ja, sehr cool. Einfach mit euch irgendwie in Kontakt zu kommen. Man guckt einfach bei uns in den Shownotes oder googelt schnell und findet euch schnell und kann sich da noch ein bisschen mehr reinlesen. Noch kurz vielleicht, um das rund zu machen, was steht denn eigentlich so hinter Scout? Also wie viele Leute seid ihr und was kannst du ein paar so Zahlen nennen?
Ja, also die gesamte Gruppe, das sind so 1.100, 1.200 Leute. Wir sind gerade dabei, das hat man auch schon gelesen, Fotocasa in Spanien, die Nummer 2 zu akquirieren. Das sind nochmal so 250, 300 Leute. Also die Gruppe ist schon recht groß. Aber das sind eben die gesamten Subsidiaries oder Töchter, die ich eben jetzt mit dazu zähle.
Okay, verstanden. Und dein persönlicher Bereich, was gehört eigentlich alles zum Tech bei euch? Wie kann man sich das organisatorisch vorstellen?
Ja, wir haben gruppenweit ungefähr 300 Entwickler und Entwicklerinnen. Und das ist dann auch Data und AI und alle Themen. Die sind aber jetzt nicht, wir sind nicht aufgeteilt in einer technischen und Produkt- und Business-Organisation, weil wir ganz, und da bin ich auch ganz tief von überzeugt, wir arbeiten wirklich crossfunktional. Wir haben also eine Matrix-Organisation, wir haben den CPO, der den Bereich leitet für die verschiedenen, also Private, Professional und Plattform-Teams, wo Tech und Produkt ganz eng zusammenarbeiten. Und ich habe dann sozusagen Dotted Lines, arbeite da mit den Tech-Leads eng zusammen und auch mit dem Engineering Management und bin aber für die zentralen Bereiche verantwortlich. Also für Data, für AI, für Security und auch für unsere Application-Plattform. Also für die zentralen Themen, die eben für ImmoScout 24 für die Plattform eine Rolle spielen, aber eben auch, wenn wir über unsere Akquisition sprechen, das ist ein Riesenthema für uns, die natürlich zu integrieren, Synergien zu heben, skalierbar zu sein. Das heißt, dass ich zentrale Services und Plattformen anbiete und dann eben die Töchter mit raufhole oder auch Consulting-Teams. Also zum Beispiel Security arbeitet dann eben auch nicht nur für ImmoScout24, sondern eben dann eben gruppenweit für auch die Akquisition.
Cool. Wie wird man denn CTO bei Scout? Erzähl mal und fang bitte gerne da an, wo man anfangen muss, dass man es versteht. Ich bin gespannt, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist.
Also CTO, vielleicht fange ich mal ganz von vorne an, technischer Hintergrund. Ich habe Informatik studiert, damals auch ganz klassisch auf Diplom, auch an der TU Berlin. Ich bin da sehr ins kalte Wasser gesprungen, war einfach total neugierig auf dieses Studium und habe dann hier in Berlin 5, 6 Jahre studiert, habe in dieser Zeit dann angefangen als Softwareentwicklerin zu arbeiten und bin dann nach dem Studium ins Retail-Business gegangen als wirklich Softwareentwicklerin. Habe einfach Backend- und Frontend-Applikationen programmiert, damals hauptsächlich in Java. Habe in dieser Zeit meine 2 Kinder bekommen. Ehrlich gesagt, das war sehr schön, auch Teilzeit zu machen. Dieses habe ich aber wirklich nur kurz gemacht, weil ich dann festgestellt habe, dass es so viele Möglichkeiten gibt und dass ich sehr gerne und sehr viel arbeiten möchte. Und habe dann nach meinem 2. Kind, ich kam so aus dem Mutterschutz zurück und habe dann in der Zeit für mich das Thema Requirements Engineering entdeckt. Okay. Das war die Zeit, als so Agilität aufkam. Mhm. Also es gab noch gar nicht so User Stories und Produktmanager und diese agilen Teams, das kam dann so rübergeschwappt und in der Zeit habe ich so ganz viele Prozesse über Requirements Engineering in der Firma neu aufgesetzt und bin darüber dann eher so auch in die Richtung Produktmanagement gekommen und mehr in so eine verantwortungsvolle Position. Also ich bin wirklich über so ein Thema in Führung gekommen und habe auch gemerkt, boah, das ist so ein Thema, für das ich brenne und ich will Leute überzeugen und ich will das hier reinbringen und das war ganz spannend für mich so als die, ich sag mal, die junge Mutter, die so aus dem Mutterschutz kommt, da so reinzugehen und zu sagen, so, ich überzeuge euch jetzt, wir müssen anders arbeiten, das macht total Sinn und habe das total proaktiv gemacht, habe dafür gebrannt und bin eben darüber dann auch so in andere Rollen gekommen und bin dann von der Retail-Branche in die Medienbranche. Und übrigens im Retail, das war so ein familiengeführtes Mittelstandsunternehmen und habe dann die Branche gewechselt, bin in den Bereich Medien gegangen, zu Axel Springer, also ein ganz anderes Setup. Ja, ich finde das immer interessant bei Firmen, ich denke immer so in Systemen. Ja, das sind ganz andere Mechanismen, ganz andere Umgebungen, in denen man arbeitet. Springer also riesengroß, ja, kennen wir alle von diesem typisch deutschen Print-hierarchischen, sehr, sehr erfolgreichen deutschen Unternehmen hin zu diesem internationalen, sehr digitalen Player. Ja, eine super interessante Transformation. Jetzt kann man Diskussionen führen über Springer, das weiß ich wohl, aber die Geschichte dieses Unternehmens ist unfassbar spannend. Ja, diese Transformation eben hin jetzt zu diesem international agierenden, viel größeren digitalen Unternehmen. Und bei Springer habe ich in verschiedenen Managementpositionen gearbeitet, war dann für Engineering, teilweise auch Produkt in verschiedenen Rollen tätig. Die wichtigste oder intensivste Zeit war, als wir die verschiedenen nationalen Newsmarken, Bildwelt, Autobild, Computerbild und so weiter, haben wir konsolidiert, haben quasi so eine intern eigene neue Company gebaut, in der habe ich dann Tech- und Produktverantwortung übernommen, auch teilweise als CTO oder Director, also in verschiedenen Titeln. Und da haben wir eben das volle Programm gemacht, ja, interne Softwareentwicklung, was ist ein Standardprodukt, was ist sozusagen kundenindividuell, wie skalieren wir, wie setzen wir die Organisation auf, also das war eigentlich die spannendste Phase. Und das größte Learning war gar nicht so sehr, welche technische Architektur oder wie bauen wir das jetzt oder wie bauen wir die Organisation, sondern es war wirklich so Culture Clash.
Ja.
Ja, okay. Ja, weil natürlich Bild und Welt kulturell unfassbar unterschiedlich sind und wir haben dann eben Tech und Produkt zusammengeführt. Und das war für mich so wirklich das größte Learning. Aber es war insgesamt eine total intensive Zeit, weil wir eigentlich eine Firma von neu so intern aufgebaut haben und alle möglichen Entscheidungen getroffen haben. Und in dieser Rolle habe ich dann später, also um vielleicht ein paar Punkte zu nennen, wir haben zum Beispiel die Bild Home neu gelauncht, haben das ganze Frontend neu gebaut. Also da habe ich ganz viele technische Projekte oder war für die Softwareentwicklung für die nationalen Newsmarken verantwortlich.
Schlecht, ja. Was sind denn so die kulturellen Faktoren, wenn man auf sowas guckt? Das sind natürlich A, die Leute, die unterschiedlich ticken und sich verhalten, aber man sieht es ja wahrscheinlich dann auch im User-Interface. Vielleicht sieht man es ja sogar bis hin zum Code. Andere Kultur
herrscht. Oh, das ist interessant. Das ist eine super interessante Frage, ob kulturell es Auswirkungen auf den Code hat. Weil es gibt ja dieses Conway's Law, was ich so liebe, was ich so faszinierend finde, wie du eine Organisation schneidest, also wie Reporting-Linien sind, wie Kommunikationspfade sind. Das hat unmittelbaren Einfluss auf technische Architekturen. Und wenn du eine Organisation hast, wie sie ist, dann wird auch die technische Architektur dadurch so beeinflusst und das kriegst du auch nicht wieder raus. Das heißt, es ist immer, du bist immer klug beraten, wenn du eine bestimmte technische Architektur haben willst, die Organisation entsprechend zu bauen. Mhm. Sonst wird es nichts. Wie aber die Kultur jetzt auf den Code, das weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber du musst ja in der Softwareentwicklung eng zusammenarbeiten oder wichtige Entscheidungen treffen. Vielleicht auch nicht immer. Man denkt ja immer, wir machen ja alles datenbasiert. Und das ist ja mitnichten der Fall. Dafür haben wir gar nicht immer die Zeit und wir haben auch nicht immer die Daten. Und in dieser Konstellation haben wir eben teilweise sehr konfliktreiche Diskussionen geführt über Ansatzweisen oder vielleicht auch über Tools, über technologische Lösungen. Und ich glaube, das war eben hauptsächlich kulturell bedingt, weil wir erst zusammenwachsen mussten.
Cool. Super, ja, also super spannend. Die erste CTO-Rolle hattest du dann sozusagen bei Springer, in denen du
genau.
Was du meinst, okay, ja.
Und okay. Dann bin ich von Springer zu einer, dann bin ich so, also jetzt gibt's böse Zungen, also aus Springer-Sicht, die würden jetzt sagen, bin ich auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, ich würde das so nicht sehen. Ich bin zu einer Firma gegangen, die heißt IO. IO macht Ad-Filtering, also Ad-Block Plus zum Beispiel, das kennt
die
auch jeder,
Fahne.
Genau. Aber es geht eigentlich, das ist eben das konkrete Produkt, aber eigentlich ist so der Purpose von IO, wie schaffe ich so eine Balance im Internet zu schaffen. Es ist irgendwie für mich fast ein viel weitreichender Purpose, aber durch Adblocking oder Adfiltering, das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Umsätze der Publisher. Genau, also da habe ich bei IO angefangen, auch als CTO und habe das so fast 3 Jahre gemacht. Mhm. War auch eine total spannende Zeit, in einer Wachstumsphase, eine total interessante Ausgangsposition mit, ich glaube, die haben mittlerweile 300 Millionen User, also eine ganz, ganz große Userbasis, auf der man unfassbar gut aufbauen kann und neue Produktstrategien auch entwickeln kann. Ja, was ist mit Security oder Privacy, also wie ist eigentlich die Experience im Internet? Mhm. Und dann ist aber Scout auf mich zugekommen. Ich habe gar nicht gesucht aktiv, aber dann war ich natürlich schon so neugierig und bin in die Gespräche rein und war total, also relativ schnell sehr überzeugt. Für mich ist das auch immer sehr wichtig, mit welchen Menschen ich arbeite. Und muss jetzt wirklich sagen, also das Management-Team von Scout24 hat mich total überzeugt und zwar fachlich. Also die kennen ihr Produkt einfach, die kennen das Business, die wissen, wovon sie reden. Die haben eine ganz klare Strategie. Es ist eine totale Erfolgsgeschichte. Es ist ein total cooles Produkt. Und auch menschlich, sind einfach total nette, kluge Leute. Also da habe ich relativ schnell gedacht, oh, da habe ich total Bock zu, total die tolle Position. Und dann habe ich gar nicht so lange gefackelt, habe gedacht, oh, mache ich total gerne, ich komme zu euch.
Super spannend, ja. Ja, ich finde es immer interessant, sich dann auch mal diesen Weg rückwirkend anzugucken. Man kann natürlich immer nur rückwirkend dann auch Punkte verbinden und sagen, ja, das hat alles irgendwie so und so zusammengepasst. In dem Moment entscheidet man ja auf einer ganz anderen Basis, die man dann rückwirkend natürlich nicht mehr so genau so sieht wie im Moment. Aber was wären denn so Meilensteine oder vielleicht auch Entscheidungen oder Leute, einfach so Punkte in deiner eigenen Story, wo du sagen würdest, die würdest du rausheben, die waren besonders wichtig, weil wenn du das nicht gemacht hättest, dann wärst du jetzt auch nicht CTO und auch nicht bei Scout.
Ja, es gibt natürlich immer so Leute, die einen total geprägt haben. Ich hatte lange Zeit einen Chef, der hat mich, also ich sag mal so, der hat mich gesehen, ja, der hat mich ins kalte Wasser geschmissen. Der hat gesagt, also mich wirklich angerufen, hat gesagt, Gertrud, ich habe das und das Team und den Bereich und kannst du das bitte übernehmen? Also relativ spontan auch und ich immer so, oh Gott, glaubst du, also ich habe dann eher so gesagt, glaubst du, dass ich das kann? Also jetzt könnte man darüber diskutieren, ob das jetzt typisch weiblich Imposter ist, weiß ich jetzt nicht. Ich bin halt so, ich habe dann gedacht, uiuiui, und dann bin ich aber immer sehr gerne gesprungen. Also ich bin keine Person, die dann analytisch sich überlegt, wie ist mein Karrierepfad, wo will ich noch hin und diese Frage, wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren, meine Güte. Mhm. Was ich aber wirklich sehe, ist, ich sehe Chancen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, das ist wirklich ein total interessantes Thema, da sehe ich dich, dann zögere ich nicht und dann springe ich ins kalte Wasser, dann habe ich ein bisschen uiuiui, bin ein bisschen aufgeregt, oh, kann ich das wirklich? Und dann fange ich aber auch an zu schwimmen und da gab es eben Leute, die das gesehen haben und ich sag mal auch so, so, wie soll ich das ausgenutzt haben, aber das eben gemacht haben mit mir. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht, hat auch dafür gesorgt, dass ich oft Veränderungen oder neue Themen übernommen habe. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei mir. Ich brauche immer neue Themen. Veränderung macht mir total Spaß. Also ich weiß, dass für viele Leute ist das anstrengend, das ist auch ganz oft mit so einer Angst verbunden. Was bedeutet die Veränderung für mich jetzt persönlich? Und ich bin immer so, also ich bin immer ganz, finde das total spannend und gut, wenn sich Dinge verändern und weitergehen oder neue Themen kommen.
Wie trainiert man das oder beziehungsweise warum macht dir das Spaß? Ist das, glaubst du, dass es angeboren ist oder ist es was, was man entwickelt?
Ich glaube, es ist angeboren.
Okay.
Ich glaube, also es ist einerseits, ich glaube, ich bin irgendwie schon so ein Typ, was sich entwickelt mit der Zeit und das ist wirklich, man kriegt so eine, natürlich jetzt so eine andere Souveränität und man lernt sich auch besser kennen. Man weiß auch, dass man sich so auf sich verlassen kann. Ja, also man ist irgendwie mit sich mehr im Reinen. Und das ist natürlich auch gerade, wenn Veränderungen oder neue Stresssituationen, das muss jetzt gehen, warum geht das nicht und wir müssen das noch machen. Ja, dann wird man nicht gleich total aufgeregt und denkt, oh Gott, wie wird das jetzt alles? Sondern man ist gelassener, souveräner. Und ich glaube, das kommt mit Erfahrung. Und dann, ich genieße das auch, diesen Zustand. Man kann wirklich so, man ist so gewachsen in seinem Berufsweg und zehrt davon auch.
Ja, finde ich interessant. Also ich glaube, dieses, dass man sich mit Veränderungen anfreundet, ist ja schon ein wichtiges Thema. Agilität oder wie auch immer das dann genannt wird. Aber die Sachen ändern sich rasant schnell und man muss sich eigentlich damit anfreunden, dass die Veränderung konstant bleiben wird. Und wenn einem das unangenehm ist, dann hat man eine unangenehme Zeit vor sich. Deswegen wäre es schon cool, eigentlich einen Weg zu finden, das zu trainieren. Irgendwie vielleicht entweder im privaten Kontext, dann vielleicht auch für den Arbeitskontext zu übertragen oder so?
Ja, es ist natürlich auch anstrengend, ne? Ich erzähle das jetzt mal alles so positiv. Da ist auch anstrengend, diese neuen Entwicklungen. Und du hast recht, es geht ja jetzt hier Schlag auf Schlag. Es geht auch immer, ich habe das Gefühl, sogar die Geschwindigkeit nimmt zu.
Ja, total.
Aber was natürlich, man muss ja, man hat dieses ganze Neues die ganze Zeit um sich herum und dann musst du halt herausfiltern, was ist denn jetzt überhaupt relevant? Also du musst diese Signale erkennen. Und auch da, glaube ich, helfen Erfahrungswerte, ja, dass man sich nicht immer völlig anstecken lässt von diesem, oh Gott, wir müssen alles jetzt sofort machen, aber dass du wirklich verstehst, okay, das ist jetzt wichtig und da müssen wir wirklich reingehen. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Es ist einfach vielleicht irgend so ein Hype oder so ein Trend. Da müssen wir jetzt nicht sofort auf den Zug aufspringen. Aber du musst schon verstehen, okay, das ist jetzt wichtig und dann musst du auch schnell agieren und schnell dem entsprechen. Aber ich glaube eben, diese Unterscheidung zu machen, auch da helfen Erfahrungswerte.
Hast du sonst irgendwelche Tipps, wie man abschätzt, ob was ein Trend ist und man oder ob man wie reingeht? Hast du da irgendwie so eine Systematik, wie du da vorgehst? Oder wie sieht so ein Prozess aus?
Also ein Prozess ist schwierig, weil du musst ja auch teilweise relativ schnell Entscheidungen treffen. Ne? Also was ich vorhin schon sagte, das ist ja nicht so, man denkt ja auch bilderbuchmäßig, wir bereiten das jetzt alles auf und wir holen uns alle Datenpunkte und dann diskutieren wir das und dann machen wir Pro und Contra und so. So ist es ja nicht. Ja, es geht ja sehr, sehr schnell und du musst schnell reagieren. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass es ein Prozess ist. Es ist total wichtig, sich natürlich mit seinen Kollegen auch darüber auszutauschen. Also ich entscheide jetzt hier nicht mitnichten alles alleine.
Ja.
Aber muss natürlich immer gucken, wo sagt man selbst, das ist jetzt ein wichtiges Thema und natürlich im Kontext, ImmoScout, wo bin ich, wo will ich hin und was ist jetzt relevant?
Okay. Ja, ich hatte auch mal jemanden hier im Podcast, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, der hat gesagt, ja, also wenn du auf 80% oder 100% der Daten wartest und dann entscheidest, bist du ja zu spät. Ja. Weil wenn es die schon gibt, dann hat jemand anderes schon vor dir sozusagen die Sachen früher erkannt. Du musst eigentlich als Manager, Managerin, Unternehmer, wie auch immer, mit 20% der Daten die Entscheidung treffen können. Der Rest muss eigentlich Intuition, Erfahrung, Gespür oder was auch immer sein.
Genau, und das finde ich auch bei gerade bei Scout so sehr angenehm, dass Scout ist ein wirklich sehr innovatives Unternehmen und wir treffen schnell auch mal eine bold Entscheidung, ja. Und was ich vorhin schon sagte, dadurch, dass auch das tiefe Business-Verständnis da ist und auch ein Mut, vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen und Dinge jetzt einfach zu machen und auch in Kauf zu nehmen, dass es dann vielleicht nicht klappt, das sorgt dafür, dass wir hier schon schnell wichtige Entscheidungen treffen. Und das macht natürlich auch großen Spaß, ja, dass du dich bewegen kannst, dass du gestalten kannst, zusammen mit deinen Kollegen. Also das finde ich bei Scout schon besonders. Und gerade weil, also Scout wächst ja, ich sagte vorhin schon, wir sind irgendwie 1100, 1200 Leute, also wir sind schon eine große Company, wir akquirieren weiter und wir haben aber wirklich dieses Mindset, diese Kultur, dass wir uns das erhalten wollen oder dass wir uns das auch halten müssen, ja, diese Flexibilität, schnell reagieren und dann nicht nur entscheiden, sondern auch liefern. Also das ist ja, man kann alles Mögliche in der Theorie toll entscheiden, aber dann musst du es halt auch auf die Straße bringen. Und dann eine Organisation zu haben, die wirklich flexibel ist. Und das ist natürlich bei uns in der Organisation auch eine Diskussion. Das ist anstrengend. Ja, dann schiffen wir Leute von A nach B, weil plötzlich ist das wichtig. Du musst ja, brauchst diese Flexibilität und dann ist es eben auch eine schnelle Veränderung. Aber die Organisation bei Scout ist das, kann das. Ja, das ist eine sehr flexible Organisation, die sehr viel, also so auch schnell reagieren kann auf Veränderungen und dann auch liefert.
Wir sind schon mitten eigentlich in den Herausforderungen ja immer wieder drin, ne? Deswegen, also fass mal grob zusammen, was sind so die ein, zwei Themen, die dich am meisten beschäftigen, gerade in terms of challenges sozusagen?
Ja. Also können wir anknüpfen an das, was ich eben sagte, ne? Also ich bin permanent, müssen wir schnell liefern, ja. Es geht permanent darum, wirklich neue Features zu liefern. Und für mich aus der Technik kommend, ja, wir sind product-led, tech-enabled, wie man immer so schön sagt, muss ich natürlich dafür sorgen, dass es nachhaltig entwickelt wird. Das heißt, dass wir jetzt hier nicht technische Schulden aufbauen, sondern dass wir wirklich nachhaltig was machen. Das heißt, wir brauchen die entsprechende Architektur, wir brauchen das entsprechende Setup und natürlich eine gewisse Guideline. Wir haben zum Beispiel so ein Tidy-Up-Month, wo wir mal sagen, okay, jetzt können wir aufräumen. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn noch ein Feature geliefert werden muss. Aber darauf muss ich natürlich achten, dass wir im trotzdem sauber und nachhaltig bleiben. Mhm. Das ist so das erste große Thema. Das zweite große Thema, das ist natürlich die geopolitische Situation. Ja, wir haben im Moment den Weltwirtschaftsgipfel in Davos, da gucke ich immer, was die da gerade besprechen. Mhm. Das treibt mich natürlich persönlich total um. Ich glaube, wie uns allen, weil es so fundamentale Veränderungen sind mit so großen Konsequenzen. Nichts ist mehr so, wie es war. Aber auch in meiner Rolle treibt mich das total um. Warum? Weil wenn ich mir natürlich diese Zollpolitik angucke und mir dann vorstelle, dass die ganzen US-Companies, mit denen ich sehr viel arbeite und die wir einfach nutzen, die Tech-Giganten, das auf die Preise umlegen, dann habe ich ein Problem. Ich muss halt hier die Kosten managen. Wir sind ein wirtschaftlich unfassbar erfolgreiches Unternehmen, aber ich habe einen hohen Kostendruck. Ja, und das könnte unmittelbare Auswirkungen haben. Das heißt, das gucke ich mir ganz genau an und das, wie gesagt, das treibt mich persönlich, aber auch in der Rolle wirklich um, weil wir einfach technologisch diese unfassbare Abhängigkeit haben, ja.
Ja, nachvollziehbar. Also ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast machen über diese ganzen Themen. Mich interessiert und auch die Zuhörenden, glaube ich, da draußen, was machst du denn konkret und was könntest du vielleicht auch mit uns teilen, um mit diesen Challenges umzugehen? Besonders interessant sind immer die, die man sofort anwenden kann. Aber erzähl uns mal so ein bisschen von deinen C-Level Secrets oder C-Level Best Practices.
Also, meine C-Level Best Practices, natürlich ist das ein herausfordernder Beruf. Ich arbeite mit sehr inspirierenden, faszinierenden Persönlichkeiten zusammen, aber auch mit sehr starken Persönlichkeiten. Ich habe eine sehr große Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Wir haben darüber gesprochen, über Veränderungen und diese Vielfalt der Themen. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum, was man bespielen muss. Und dann eben musst du immer gucken, wie tief gehst du in die Details, was brauchst du, um Entscheidungen zu treffen. Du musst schnell Entscheidungen treffen. Also es ist schon eine herausfordernde Rolle. Generell macht sie mir aber sehr, sehr viel Spaß. Und meine Best Practices sind natürlich so, irgendwie bleib bei dir selbst. Ja, also es bringt jetzt nichts, in Panik zu verfallen. Irgendwie bleib bei dir, sei authentisch, verstell dich nicht. Manchmal hilft es mir auch zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine stressige Phase. Du bist jetzt im Hier und Jetzt und denkst dir, oh Gott, wie machst du das? Wie geht das jetzt? Aber du weißt, wir werden das alles irgendwie hinkriegen. Und wenn du dann später zurückblickst, dann ist es alles gar nicht mehr so wild, wie du jetzt vielleicht denkst. Ja? Wobei ich ehrlich gesagt im Moment denke, wenn ich später auf meine jetzige Zeit zurückblicke, werde ich sagen, das wird eines der spannendsten Phasen meines Berufs Feldes gewesen sein, einfach wegen des ganzen Thema AIs.
Ja, das ist echt so. Das ist, ich finde, das könnte man nochmal betonen, dass man, wenn man wirklich in einer Phase gerade ist, wo einen Sachen belasten, stressen und man irgendwie denkt, oh Gott, wie geht das aus? Oft, also nicht immer, ne? Aber oft ist es so, dass wenn man 2 Wochen zurückdenkt, da hat man schon wieder vergessen teilweise. Oder man ist so, oh Mann, was ich mir da für einen Kopf gemacht habe. Eigentlich sind wirklich die Themen ja oft dann auch in deinem eigenen Kopf viel, ne? Diese Stressfaktoren sozusagen.
Genau, und dann muss man natürlich ein bisschen auch auf sich, weiß ich, mental und körperlich achten. Ja, also ja. Ich fahre unheimlich gerne Fahrrad. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist für mich ein total wichtiger Punkt. Klingt ein bisschen banal, gibt mir aber ganz viel Energie. Und auf dem Fahrrad kann ich auch immer sehr, sehr gut nachdenken. Dann braucht man natürlich auch privat, ne? Familie, Freunde, spielt eine große Rolle. Wir arbeiten alle sehr viel und es ist sehr herausfordernd. Es macht uns Spaß, aber es ist auch anstrengend. Aber man braucht natürlich immer auch ein Gegenpol, und also nicht nur für seine mentale und physische Gesundheit, sondern auch so als Inspirationsquelle. Ja, ich will nicht nur in dieser Bubble sein. Ich brauche ganz viel Inspiration von außen, was auch wieder wichtig ist für meinen Job.
Ja, finde ich sehr gut. Hast du irgendwelche Routinen, Gewohnheiten oder so, die du irgendwie jeden Tag machst oder so, die, wo du sagst, oh, die sind wichtig. Das trägt dazu bei, dass ich irgendwie erfolgreich bin und am Ball bleib.
Ich versuche jeden Tag, also wie gesagt, das Fahrradfahren, habe ich ja schon gesagt. Gut, ja. Aber also ich versuche wirklich, und das ist nicht so einfach, so terminfreie Zeiten zu haben. Das ist, also ich glaube, das haben wir alle, ja, dass wir ständig in diesen Terminen sind und ich muss eigentlich ganz viel denken und nachbereiten und vorbereiten. Und das ist was ich mir jeden Tag vornehme, dass ich halt ein bisschen blocker und freie Zeit mir schaufle. Und ich versuche, dass ich so mache, dass ich immer morgens auch gerne schon vielleicht zu Hause mir schon einfach ein bisschen Zeit nehme, um in Ruhe Dinge zu durchdenken oder in Ruhe Sachen abzuarbeiten.
Das finde ich ist was jeder morgen anwenden kann. Ich mache das auch. Ich wurde am Anfang auch ein bisschen so belächelt, weil ich mir in der Früh zum Beispiel immer Business Development Blocker habe ich da immer drin. Ich komme an, dann mache ich mir kurz Gedanken und dann habe ich dort, ist natürlich in der vertrieblichen Rolle klar, dass man auch immer Business Development machen muss, weil irgendwann kommt nämlich die Frage, wenn du nämlich viel Geschäft gerade hast und bei dir ist es respektive dann natürlich auch ähnlich halt, so wie nicht im Vertrieb, aber es gibt ähnliche Anforderungen, dass dann mir zum Beispiel meine Pipeline irgendwann ausdünnt, weil ich mich nur mit meinem operativen Geschäft beschäftige und kein Business Development gemacht habe. Und dann ist die Frage, ja, wie macht ihr das eigentlich, wenn das Geschäft zu viel ist? Ja, das macht man, mit dem man sich dann seine Zeit natürlich ordentlich einteilt. Also Blocker einzustellen, auch wenn das manchmal belächelt wird, weil wenn du nicht busy bist, dann arbeitet man ja nicht, dann ist man ja nicht beschäftigt und so weiter. Ne? Das ist nicht der Fall. Also einfach
das,
nur ein Meeting.
Ja, das halte ich auch für einen ganz großen Trugschluss, ärgert mich auch. Weißt du, Bill Gates hat das doch immer, ich weiß nicht, ob der das erwartet, aber der von dem, diese Think Weeks, ich weiß nicht, wer das genannt hat, eine Woche in irgendeiner Hütte im Wald mit viel Lesestoff, früh aufstehen und sich dann einfach Gedanken machen, finde ich einen richtig guten Ansatz. Habe ich jetzt hier noch nicht vorgeschlagen, aber diese Zeit zum Denken und eben auch viel lesen. Ich muss ja unfassbar viel lesen. Ja, ich lese ganz viele Artikel, Podcasts und ich kann das eben, ich habe auch immer dann so eine Leseliste, die natürlich unendlich lang ist und dann lass es mir natürlich summarisen von der KI. Aber das ist für mich elementar wichtig. Ich muss ja immer gucken, was los ist.
Total. Also blockt euch auf jeden Fall Zeit und lasst dann auch diese Blocker drin, ne? Weil manche denken ja, oh, da ist ein Blocker drin, da ist ja Zeit. Sondern nein, beschützen. Ich schreibe immer in den Ort rein, definitiv keine Meetings. Also den Ort vom Kalendereintrag. Ja, cool. Hey, wir kommen langsam zum Ende, aber das war schon echt sehr, sehr viel Cooles, sag ich mal, dabei. Was würdest du denn machen, wenn man dir die Geschäftswelt CTO sein verbieten würde?
Oh, reden wir über Lebensträume? Oder?
Ja, let's go. Also,
wenn ich jetzt völlig frei wäre, sagen wir mal, ich glaube wirklich, dann würde ich total gerne mit meinem Fahrrad durch die Welt fahren. Also ich gucke immer privat sehr gerne irgendwelche YouTuber oder Influencer, die dann irgendwie mit ihrem Fahrrad durch die Welt fahren. Das finde ich total faszinierend und schön. Und ich weiß nicht, ob ich das monetarisieren könnte. Ich weiß nicht, ob ich da die Audience hätte. Aber das hatte ich total, total große Lust und finde ich total faszinierend.
Ja, das ist ja so ein Sabbatical-Ding, das könnte man theoretisch auch realisieren, das ist nicht unrealistisch. Ne? Also,
könnte man, jetzt muss ich erstmal gucken, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, dann könnte man das vielleicht mal überlegen.
Stimmt, mit so hinten und vorne so einem Kindersitz ist natürlich nicht so cool.
Nee, die so klein sind sie nicht mehr, die sind schon 16 und fast 19, aber...
Okay. Die können mitfahren eigentlich fast schon, ne?
Ja, ich weiß, kann ich ja mal vorschlagen, aber I doubt it.
Ich sende mal Grüße raus, können wir mal abend dann diskutieren.
Ja, liebe Grüße, das mache ich.
Ja, sehr cool. Hey, gibt es irgendwas, was ich dich vergessen habe zu fragen jetzt in dem Podcast, irgendwas C-Level-Relevantes oder möchtest du einfach noch irgendwas loswerden? Hier hören Leute zu, die sind in ähnlichen Rollen wie du, vielleicht andere Firmen, andere Branchen, aber es gibt immer übertragbare Sachen. Es hören auch Young Professionals zu, die vielleicht mal ein C-Level wollen. Wenn du irgendwas hast, dann kannst du es jetzt noch loswerden.
Ja, vielleicht, was ich immer total wichtig finde und was ich auch im Moment sehr, sehr viel mache und wozu ich auch immer einlade, das ist der Austausch. Also wir haben, also gerade im Classifieds-Bereich haben wir hier, wir sind zwar im Immoscout24 in Deutschland, aber international die Classifieds, vor allen Dingen im Real Estate-Bereich, wir haben einen engen Austausch, was total spannend ist, weil wir alle im gleichen Boot sitzen, ja, gerade jetzt mit dem ganzen Thema AI und den vielen Veränderungen. Und so einen Austausch zu machen, nicht nur im eigenen Business, in der eigenen Bubble, sondern auch generell über andere digitale Geschäftsmodelle oder eben auch Austausch jetzt Politik ist für uns total wichtig. Also dazu kann ich nur einladen, das macht großen Spaß und es bringt einem ganz viel für die Rolle.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast und das auch alles so offen beantwortet hast. Hat mich sehr gefreut und ich glaube, alle, die zugehört haben, auch.
Franz, das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Danke dir.
Cool. Wer jetzt noch dabei ist, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback. Ihr könnt uns entweder direkt schreiben, LinkedIn-Profile sind in den Shownotes, oder ihr macht einen Kommentar auf Spotify. Das geht jetzt direkt bei den Episoden schon seit einiger Zeit. Neues Feature. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert oder weitererzählt, dass jemand die Episode hier hören sollte. Das ist alles, sage ich mal, Themen, die euch nicht viel kosten und mir natürlich extrem weiterhelfen. Ein anderes Thema ist auch das Thema Atreus, Hydric & Struggles. Schaut gerne mal bei unseren Seiten vorbei. Das Ganze wird ja von Atreus und Hydric präsentiert. Das heißt, wenn ihr Themen habt, die interimistisch abgearbeitet werden können, oder anders gefragt, wenn ihr Themen habt, wo ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt, kommt gerne mal auf mich zu. So zeitlich begrenzte Themen, da kann ich euch sehr gut helfen mit unterschiedlichen Talenten, die wir bei uns im Pool haben, mit denen wir auch schon sehr coole Interim-Assignments besiegt und bewältigt haben. Das kann M&A sein, Post-Merger sein, das können Organisationsumbau, Aufbau sein, das kann aber auch eine Systemeinführung sein oder ganz klassisch einfach eine Linienrolle, die gerade offen ist. Ich freue mich auf jeden Austausch und aufs nächste Gespräch mit dir, Gertrud.
Ganz vielen Dank.